Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer neuen Ausgabe von Commander Amateur in Folge 107 wollen wir uns heute mit kontroversen Karten beschäftigen. Was es damit auf sich hat, werde ich gleich erklären. Mein Name ist Matze, ich benutze er, ihm, Pronomina. Und wenn ihr das cool findet, was ich hier veranstalte, würde ich mich natürlich über jedwede Art von Interaktion freuen. Kommentare, Likes bei Instagram gerne auch teilen, wäre cool. Retweet, Antworten und Likes bei Twitter. Kommt auf den Podriders Discord, wo wir eine kleine Magic-Ecke haben. Oder wie auch über ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel Filme, Videospiele oder ähnliches sprechen könnt. Oder natürlich Bewertungen und Kommentare bei den Podcatchern, bei denen das hört. Apple Podcasts, Spotify, überall, wo ihr bewerten könnt. Das hilft enorm. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen herumgefragt, was denn Leute für kontroverse Karten so kennen. Und kontrovers habe ich insofern definiert, als dass da die Meinung, die öffentliche, sehr weit auseinander geht. Das kann reichen von absolute Staple, sollte man in jedem Deck spielen, was diese Farben haben kann, bis hin zu größter Kack in einer Karte. Das war so ein bisschen die Idee dahinter und das sind jetzt nicht alle Karten geworden. Einige sind auch einfach sehr, wie soll ich das sagen? Da ist die öffentliche Diskussion ein bisschen einseitiger, aber ich sehe das ein bisschen differenzierter. Denn meine Idee war jetzt einfach, meinen Senf dazu zu geben, was ich von den verschiedenen Karten halte. Und die Karte, die das Ganze alles so ein bisschen angestoßen hat, ist ein ziemlicher Klassiker. Das ist nämlich die gute alte Phyrexianische Arena. Ein farbloses, zwei schwarze für eine Verzauberung. Am Anfang unseres Versorgungssegmentes ziehen wir eine Karte und verlieren ein Leben. Phyrexian Arena ist eine, ich möchte sagen, legendäre Karte aus dem Tempest-Block, glaube ich. Auf dem ursprünglichen Artwork sieht man, wie Ursa von, ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber auf jeden Fall in einer Arena kämpft. Die Karte hatte jetzt auch in All Will Be One, genau, einen Reprint, auch in phyrexianischer Sprache, mit dem tollsten Flavortext, wenn Raskar Jace zu einem Phyrexianer macht. Und er hat sehr lange in sehr vielen schwarzen Decks in EDH war es ein Staple. Aber über die Zeit ist sie immer weiter rausgeflogen. Die Argumente gegen Phyrexian Arena sind einfach, dass es zu langsam ist. Man spielt die Karte und muss erst einen gesamten Turn-Cycle warten, bis man eine weitere Karte ziehen darf. Das heißt, ihr braucht zwei Runden, damit sich die drei Mana für die zwei Karten so einigermaßen gelohnt haben. Und in den zwei Runden kann halt sehr viel passieren. Wenn man die Phyrexianische Arena im Turn 3 spielt, oder vielleicht, wenn ihr Turn 1 in irgendeiner Form und Weise gerammt hat, Turn 2 meinetwegen, habe ich zumindest das Gefühl, ist so der allgemeine Tenor, dann lohnt sich das noch. Das Problem ist aber, dass je später man die Phyrexianische Arena zieht, umso beschissener wird sie. Und da bin ich dabei. Phyrexian Arena hat nicht mehr den Appeal, die sie mal hatte. Ich finde allerdings, dass man sie immer noch sehr gut spielen kann. Zum Beispiel in Enchantment Decks. Ich spiele sie zum Beispiel in meinem Sagendeck. Einfach, weil man da durch Verzauberung noch mal, ne, die ganzen Enchantress-Effekte, kriegt man eh noch mal einen schönen Kartenboost und sitzt da und ist nicht das Gefährlichste und zieht mir immer Karten. Ich werde sie mein monoschwarzes Rattendeck bauen, auch wenn es natürlich die ganzen Burst-Draw-Effekte gibt, wie Sign and Blood oder Night's Whisper und wie sie nicht alle heißen, sitzt sie da immer aber und generiert kontinuierlich Value. Und vielleicht hilft es der Arena auch, wenn sie jetzt so ein bisschen out of favor fällt, dass sie nicht sofort in irgendeiner Form removed wird, dass die Leute sich denken, ey, ich brauche mein Naturalize oder Return to Nature für irgendwas anderes auf, als jetzt die Arena, die eh viel zu langsam ist. Dazu kommt übrigens noch, dass es nun mal eine Karte gibt namens Black Market Connections, die dieses Problem des ab Turn 5 oder 6 bin ich nicht mehr so gut eigentlich, gelöst hat, indem sie euch drei Möglichkeiten gibt. Und ihr könnt alles drei wählen. Ihr verliert zwar eine Menge Leben, aber mein Gott, das macht man nicht alles für einen Treasure, eine Karte und einen Shapeshifter. Ich finde, man kann die Arena immer noch spielen. Im Idealfall hat man natürlich in irgendeiner Form und Weise da Unterstützung. Aber ich finde die eigentlich immer noch gut genug. Eine weitere Karte, die so ein bisschen, deswegen habe ich vorhin gestockt bei den Bewertungen, die sehr krass aufgenommen wurde, ist Monologue Text. Und bevor ich hier übrigens weitermache, eine Sache, die ich vielleicht am Anfang noch hätte erwähnen sollen. Nur weil Karten kontrovers diskutiert werden und Leute sagen, die soll man nicht spielen, heißt das nicht, dass ihr sie nicht spielen könnt. In EDH geht es auch darum, die Karten zu zocken, auf die man Bock hat, bei denen man sich denkt, ey, das möchte ich in mein Deck tun. Nur weil irgendwelche Hans und Franz sagen, das ist ein beschissener Commander, heißt das nicht, dass ihr den nicht spielen dürft. Na? Nur, dass das noch einmal erwähnt ist und ich das aus dem System habe. Monologue Text. Zwei farblose, ein weißes für eine Verzauberung. Immer wenn ein Gegner, eine Gegnerin den zweiten Spruch in jeder Runde spricht, machen wir einen Schatzspielstein. Es ist auch hier eine Verzauberung. Das heißt, ähnliches wie eben gerade bei Phyrexianischer Arena, wenn ihr in irgendeiner Form Enchantresses spielt oder so, ist das eine solide Option. Denn Smothering Tithe ist die bessere Karte. Sie kostet ein Mana mehr, aber macht euch tendenziell deutlich mehr Treasure. Kostet allerdings auch, glaube ich, knapp 15 oder 20 Euro mehr. Monologue Text kostet immer noch knapp 4 Euro laut Scryfall hier, was eine ganze Menge ist, wie ich finde. Liegt vielleicht auch daran, dass sie einfach nur einmal geprintet wurde. Das Problem bei Monologue Text ist, dass eure Gegner, wenn sie zwei Zaubersprüche sprechen, eigentlich einen ziemlich guten Vorteil haben, dass sie zwei relevante Sprüche gesprochen haben und ihr habt dafür einen Schatzspielstein. Yay! Das finde ich, ist durchaus ein relevantes Argument. Das sollte man nicht unter den Teppich kehren, aber er bekommt da was raus und das ist nicht so verkehrt. Die Diskussion wurde deswegen so absurd in letzter Zeit, weil mit Lotho, glaube ich, heißt der gute Boy, aus dem Herr der Ringe-Set eine Orsoff-Legende geprintet wurde, die genau den, nicht genau den gleichen, aber einen sehr ähnlichen Text hat. Kostet ein weißes, ein schwarzes und immer wenn ein Spieler oder eine Spielerin den zweiten Spruch spricht. Das heißt, ihr werdet mit reingezählt. Theoretisch sollte in irgendeinem Zug jede Person zwei Zaubersprüche spielen, kann euch Lotho 4 Treasure machen, Monologue Text nur 3. Lotho ist dafür aber auch leichter zu killen, weil er eine Kreatur ist. Das bedeutet jetzt aber, dass Leute sagen, ey, das ist eine gute Karte, können wir nehmen. Ich finde es ein bisschen seltsam in dem Sinne, dass der Punkt, an dem gedoublespelled wird, zwei Sprüche in einer Runde gespielt werden, dass es nicht der Unterschied zwischen 2 und 3 Mana ist. So in Runde 2 oder 3 wird meistens nur ein Spruch gesprochen. Dementsprechend finde ich, dass dieser eine Mana-Unterschied jetzt bei den beiden Karten nicht so einen großen Unterschied macht und ich es eher wichtig finde, dass es eine Kreatur und das andere ein Enchantment ist. Dementsprechend, ich habe Monologue Text noch nie in Aktion erlebt und sehr berühmt Matt vom EDH Redcast hasst diese Karte, einfach weil sie angeblich nichts tut. Und das ist eben sehr meta-abhängig. Wenn ihr nur mit monogrünen SpielerInnen in einem Pot seid, die alle eine große Kreatur pro Zug spielen, ja, dann ist Monologue Text wahrscheinlich nicht gut. Aber allein die Möglichkeit, euch passiv mit Treasuren zu versorgen, finde ich immer noch nett und es zieht nicht ganz so viel Hate auf sich wie ein Smothering Tithe. Und der Unterschied zwischen Monarch Tax und Lothar finde ich jetzt persönlich einfach nicht groß genug, um das in irgendeiner Form und Weise zu rechtfertigen. Das nächste ist ein Klassiker. Temple of the False God. Ein Land, was für zwei Farblose tappen kann, aber auch nur, wenn wir fünf oder mehr Länder haben, wenn ich mich nicht komplett täusche. Irgendwie so. Oder wenn wir sechs Länder haben. Oder Temple of the False God ist das fünfte. Irgendwie so. Ach, ich habe einen Würfel runtergeworfen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber immer, wenn ich aufnehme, dann habe ich einen Würfel in der Hand. Fidget-mäßig. So. Es ist bekannt, dass die Karte für sehr viele Kontroversen sorgt in der Online-Sphäre unter Content-CreatorInnen. Einfach, weil ich gehöre zu der Sorte Mensch, die sagt, spiel's einfach nicht. Denn die man versucht natürlich, Wahrscheinlichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Man versucht, das zu verhindern, was man verhindern kann. Am Ende ist es immer noch ein Glücksspiel. Und es ist schlimmer, Mana-Starved zu sein als Flooded. Denn ihr könnt, wenn ihr EDH spielt, wenn ihr Flooded seid, könnt ihr immer noch eine Kreatur ausspielen. Ihr habt euren Commander. So. Wenn ihr aber Starved seid, dann ist es schwieriger, eure Karten auszuspielen. Wenn ihr dann auch noch Starved seid, also wie nur wenige Länder habt, und eines dieser Länder ist Temple of the False God, habt ihr effektiv ein Land weniger. Ich habe lieber ein Land mehr zur Verfügung, wenn ich nicht viele Länder auf dem Feld habe, als dass ich ein Land habe, was für zwei Mana tappen kann, wenn ich eh schon eigentlich, je nachdem, was man spielt, genügend Länder auf dem Feld habe. Und dementsprechend auch hier wieder, man kann es spielen. Und wenn ihr irgendwie ein Landfall-Deck seid, was innerhalb von zwei Runden auf fünf Länder kommt, ja, meinetwegen, packt Temple of the False God rein. Aber das sind die Art von Länder, die sowas eben nicht brauchen. Dann habt ihr einfach ja schon genügend Tempo und genügend Karten. Dementsprechend, ich finde es bis heute, ist es eine Trap. Sollte man meiner Meinung nach nicht spielen. Eine weitere Sache, die im Discord genannt wurde, war Lotus Field. Lotus Field ist eine interessante Nennung. Es ist ein Land, hat Hexproof, kommt getappt ins Spiel. Wenn es das Spielfeld betritt, muss man zwei Länder opfern und es kann drei Mana machen. Die Begründung kam von jemandem aus dem Discord, beziehungsweise jemand hat das genannt und ich habe danach gefragt, okay, warum finden Leute die Karte denn nicht gut? Und die Antwort war, dagegen die Argumente sind, dass es keinen Sinn ergibt, ein Tapland zu spielen, zwei Länder sogar zu opfern und es dann ein nicht mal rampt. Und das finde ich, höre ich zum ersten Mal, muss ich ehrlich gestehen, aber je nachdem, wo man sich bewegt, ne, ist ja die Diskussion anders. Ich habe Lotus Field auch in keinem meiner Decks. So. Der gute Ove, der gleich auch noch mal ein, zwei Karten reingeworfen hat, hat er bei Twitter gesagt, das ist eine der besten Karten für den mono-weißen Catch-Up-Ramp, also sowas wie Knight of the White Orchid, die euch Länder raussuchen lassen, wenn ihr weniger Länder als andere Leute habt, denn mit dem Lotus Field verliert er zwar ein bisschen am Tempo, ihr müsst zwei Länder opfern und das kommt getappt ins Spiel, aber ihr habt dann eben weniger Länder, die aber mehr Mana produzieren. Und Lotus Field ist in Pioneer, ich weiß nicht, ob es immer noch ein beliebtes Deck ist, aber es ist zum Beispiel ein Combo-Deck, dass man das Ding halt für viel Mana tappen und wieder enttappen kann. Mit Kiora Best the Sea God kann man damit entspannt sechs Mana generieren. Und das ist eben auch das in EDH. Ich würde Lotus Field halt in Decks packen, die in irgendeiner Form so eine seltsame Tap- und End-Tap-Strategien fahren mit sowas wie Kiora's Follower. Denn damit kann man sich absurd krass rampen. Und das Argument, dass man sich damit nicht auf ETB rampt, finde ich da ein bisschen schwach, muss ich ehrlich gestehen. Ich spiele so eine Strategie nicht und in meinen monofarbigen Decks brauche ich das auch nicht unbedingt. Aber Lotus Field ist eine Karte, die sollte man mal auf der Pfanne haben. Kostet laut Scryfall jetzt knapp 2,50, dementsprechend nicht so teuer. Ist vielleicht eine feine Sache. Als nächstes haben wir die Battle Angels of Tyr. Das wird eine lange Folge. Zwei farblose weiß-weiß Engel Knight mit Fliegend und Myriade. Immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügen, dürfen wir eine Karte ziehen, falls diese Person mehr Karten in der Hand hat als jede andere Person. Dann machen wir das Gleiche mit einem Treasure Token und Ländern und drei Leben und Lebenspunkte. Ich kann verstehen, woher das kommt, dass man die Karte nicht gut findet. Natürlich sind die Battle Angels of Tyr ganz hervorragend in irgendwelchen Decks, die mit Fliegend oder mit Engel-Synergien arbeiten. Ne? Also da sollte man sie nicht unbedingt rausnehmen. Aber es muss schon sehr viel falsch laufen, beziehungsweise es muss sehr viel Seltsames geschehen, damit ihr alle drei Effekte habt. Die Battle Angels of Tyr durch Myriade greifen eigentlich jede Person an. Und ihr müsst erstens, müsst ihr in jeder der Kategorien, also Handkarten, Länder und was war das letzte Leben, dürft ihr nicht die erste Person sein. Ihr dürft nicht auf Platz 1 sein, ihr dürft nicht die meisten Länder, die meisten Lebenspunkte und die meisten Karten haben. Und wenn das nicht reicht, müssen das alle anderen Spieler auch noch haben. Myriade hilft da ein bisschen bei, dadurch, dass alle Personen angegriffen werden. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihr irgendeinen dieser Effekte habt. Aber jeder einzelne dieser Effekte ist eben nicht stark genug für eine 4-Mana-Kreatur ohne Eile, als dass da irgendwie großartig viel rumkommen könnte. Ich habe sie noch nie ausprobiert, aber ich verstehe, warum zum Beispiel der liebe Flo, liebe Grüße, die Karte nicht gut findet. Er meinte irgendwann mal auf einem der Discords, die macht halt nichts. Und das kann ich absolut verstehen. Ich hatte sie lange überlegt für mein Giada-Deck, was bisher 3-0 gegangen ist in den Spielen, die ich mit ihr gemacht habe. Und ich habe sie da nicht drin. Die Karte kostet eben auch knapp 20 Euro, ist also ein großes Investment. Und da verstehe ich, vielleicht macht sie ein bisschen zu wenig dafür. Könnt ihr ja gerne irgendwie in den Kommentaren oder auf im Discord mal sagen, was ihr von den Kampfengeln von Tyr haltet. Kommen wir zu Twitter. Bei Twitter hatte ich dann eben auch ein bisschen herumgefragt und geguckt, ey, was sind so Karten, von denen ihr wisst oder von denen ihr glaubt, die sind kontrovers. Und da haben wir ein paar interessante Nennungen mitbekommen. Die gute Jasmin hat zum Beispiel die Snarls ins Rennen gebracht, beziehungsweise Länder, die unter bestimmten Umständen ungetappt ins Spiel kommen. Die Snarls sind die Länder aus Strixhaven oder aus irgendeinem der Innistrad-Sets. Keine Ahnung, wo die das erste Mal vorkommen. Die ungetappt ins Spiel kommen, wenn ihr ein entsprechendes Land von der Hand vorzeigt. Also wenn ihr zum Beispiel das grün-blaue Weinglimmer-Snarl, heißt das, glaube ich, ausspielt, solltet ihr eine Insel oder einen Wald vorzeigen. Dann kommt das ungetappt ins Spiel. In den beiden Folgen, die wir über Länder gemacht haben, sind Gaben und ich ja so ein bisschen geteilter Meinung. Gaben spielt ja überhaupt keine Tab-Länder, einfach weil ihn das zu sehr nervt, weil ihn das zu viel Tempo rausnimmt. Und ich bin immer der Meinung, wenn man erstens budgetmäßig sind Tab-Länder natürlich immer eine feine Sache, aber sie sollten eben einen vernünftig fixen. Das wird gleich auch noch mal wichtig. Und die Snarls machen eben das. Also gerade in zweifarbigen Decks, finde ich, kann man die hervorragend spielen. Man spielt in dreifarbigen Decks ja auch Triome. So, die kann man nur cyclen, wenn man sie nicht mehr gebrauchen kann. Und das Schöne an den Snarls ist ja, dass sie auch ungetappt ins Spiel kommen können. Man muss natürlich genügend Landtypen mitbringen. Aber wenn man je budgetmäßig spielt, dann hat man genügend Standardländer. Und die Snarls haben dann auch vielleicht noch den schönen Effekt, dass man eben viele Standardländer mitnimmt, was nicht viele Leute machen. Und was durchaus ein Fehler sein kann, wie ich finde. Als nächstes ein Thema, was sich, glaube ich, nie so richtig auflösen wird, sind Mana-Rocks, die 3 Mana kosten, also 3 Mana-Value. Ich weiß gar nicht, oh, die Folge ist auch schon ewig her, wo ich genau über dieses Thema oder über unsere und eure liebste Mana-Rocks gesprochen habe. Wizard hat inzwischen so viele coole 3 Mana-Rocks geprintet, die sowas wie Wand of the World Soul, Cursed Mirror, Midnight Clock heißt sie. Dass ich nicht verstehen kann, wie Leute, also außer man ist jetzt in einem super high-powered Meta, wo es komplett darum geht, ich muss schnell sein, um mithalten zu können. Ich muss jetzt meinen Jeweled Lotus Mana Crypt Start haben. Abseits dessen sind 3 Mana Rocks vollkommen solide. Und eine gute Sache. Ey, es gibt halt so viele, dass man da viel Spaß mit haben kann. Es muss jetzt nicht unbedingt der Manalith sein, der nichts anderes macht. Also mein 3-Mana-Rock sollte schon irgendwelche Nebeneffekte haben. Aber die das haben, die sind meistens echt cool, wie ich finde. Und zu guter Letzt eine Nennung, die ich nicht erwartet habe, aber die ja durchaus Sinn ergibt, einfach weil ich die Karte selbst nie so richtig gespielt habe bis vor kurzem, ist Lightning Bolt. Der gute alte ein rotes Mana Instant, der 3 Schaden irgendwo hinschießt. Rot ist, was Interaktion angeht, in EDH ein bisschen benachteiligt. Was daran liegt, dass das meiste einfach nur Schadenseffekte sind. Und es gibt relativ wenig Schadenseffekte, die mit sehr großen Kreaturen umgehen können. Sowas wie Nahiris Warcrafting, was 5 Schaden schießen kann. Davon gibt es in Rot zwar ein bisschen was, aber nichts, was so wirklich eine gute Rate hat. Also wo man jetzt nicht sagt, das zahle ich gern, um diese Kreatur loszuwerden. Am Ende ist Nahiris Warcrafting, wenn man eine große Kreatur loswerden möchte, nichts anderes als ein Mörder. Und das ist eine Karte, die für viele monoschwarze Decks zu schlecht oder für viele monoschwarze Deckbauer zu schlecht ist. Und der Lightning Bolt ist eben ein rotes Mana, 3 Schaden. Für ein farbloses Mana mehr kriegt man dann ein Abrade, was auch 3 Schaden macht, allerdings auch ein Artefakt zerstören kann. Und das ist eben das Problem, wie Jasmin erläutert hatte, dass manche Leute einfach sagen, Abrade ist besser. Und weil flexibler. Woraufhin ich erwidere, why not both? Ich liebe monorote Decks. Ich liebe es, die Dinger zu brauen und zu spielen. Und Lightning Bolt habe ich erst dadurch, dass er in Baldur's Gate als, ich glaube, Uncommon geprintet wurde, bin ich da hingegangen und habe die in meine Decks gepackt. Und ich sag's mal so, wenn ihr in wenn ihr weiß, schwarz oder blau habt, dann habt ihr bessere Interaktionsmöglichkeiten. Ich würde immer im Bounce-Spell, glaube ich, Lightning Bolt oder viele Bounce-Spells in Lightning Bolt vorziehen. Aber wenn ihr zum Beispiel Gruul spielt, dann ist ein Lightning Bolt immer noch zuverlässiger als ein Fight-Spell oder Bite-Spell. Und Mono-Rot, ihr könnt damit immer noch genügend Kreaturen abräumen. Und das für ein Mana, das ist einfach verdammt gut. Dementsprechend würde ich sagen, Lightning Bolt, ey, auf jeden Fall nehmen wir mit. Habe ich Bock drauf. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, dass man bessere Karten oder flexiblere Karten spielen möchte. Der liebe Owe, auch unter anderem Shiny's Command und mit dem eigenen Blog EDH Love, hat ein paar Karten ins Feld geführt. Zum Beispiel Chaos Warp. Chaos Warp ist ein monoroter Staple, der allerdings ein bisschen durch Wild Magic Search abgelöst wurde in seinen Augen. Wild Magic Search macht genau das Gleiche wie oder fast das Gleiche wie Chaos Warp. Beides wird ein Permanent los, einer beliebigen Form. Und dann deckt die Person Karten von der Bibliothek auf, bis sie ein Permanent aufdecken. Die kommt dann, oder nicht, das ist Schwachsinn. Das ist die Bibliothek, deckt die oberste Karte auf und wenn das ein Permanent ist, kommt er aufs Feld. So. Das Chaos Warp, der schmeißt die Karte zurück in die Bibliothek und Wild Magic Search zerstört den Permanent. Und dann werden Karten von der Bibliothek aufgedeckt, bis man ein Permanent mit dem gleichen Typen aufdeckt. Also, es gibt Unterschiede, es ist ein bisschen anders. Wild Magic Search kostet eben ein Mana weniger, kostet zwei rote, Chaos Warp zwei farblose, ein rotes. Und ähnlich hier wie bei Lightning Bolt und Abrade, warum nicht beides? Es sind beides eine der wenigen Möglichkeiten, Monorot mit Enchantments umzugehen. Dementsprechend würde ich das immer nehmen. White Magic Search kann zum Beispiel auch Länder zerstören, beziehungsweise irgendwelche, am besten sowas wie ein Gaia's Cradle, ne? Oder ähnliches. White Magic Search kann aber auch gehost werden, indem man der Kreatur Indestructible gibt. Oder, okay, Hexproof funktioniert mit beiden, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Dementsprechend, boah, ich bin da nicht bei, dass man sagt, dass Chaos Warp von White Magic Search runter oder rausgeboxt wurde, sondern ich bin der Überzeugung, dass man beide ganz gut spielen kann. Und die nächsten drei werde ich jetzt alle mal in eine Kategorie packen, einfach weil es alles drei Möglichkeiten sind, in Farben außerhalb von grünen Ländern zu rammen. Das ist Myriad Landscape, Solemn Simulacrum und Burnished Heart. Myriad Landscape ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Wenn man schon Tap-Länder spielt, also Myriad Landscape ist ein Land, es kommt getappt ins Spiel, es kann für ein farbloses tappen oder für zwei farblose und tappen könnt ihr euch zwei Basisländer oder zwei Länder mit dem gleichen Basislandtypen, Basisländer mit den gleichen Basislandtypen, so wird das irgendwie gewordet, heraussuchen und die getappt ins Spiel bringen. Wenn mein Land getappt ins Spiel kommt, möchte ich bitte, dass es danach auch was macht. Myriad Landscape gibt euch farbloses Mana. Wenn ihr irgendwie ein Mono-Ursa-Deck, nicht Ursa, sondern Khan-Deck spielt, Grüße an Gaben, kann ich es irgendwo noch nachvollziehen, dass man das Ding spielt. Alles andere, ich möchte nicht drei Züge warten und drei Mana ausgeben, um plus ein Land da zu sitzen. In der Zeit haben die anderen eben so viel gemacht, dass man so weit nach hinten gefallen ist. Natürlich wirkt man damit nicht als große Gefahr am Tisch, aber es ist, selbst wenn man nicht das schnelle Spiel spielt, ist es mir einfach viel zu langsam. Solemn Simulacrum finde ich ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Die Folge wurde so ein bisschen dadurch auch ins Leben gerufen, dass ich in letzter Zeit viel von der Command Zone nachgehört habe. Da war ein kleiner Backlog, hat sich aufgebaut. Und da wurde gesagt, dass Solemn so ein bisschen außer Favor gefallen ist. Und ich muss auch sagen, der krasse Staple, der Solemn war, als ich angefangen habe, intensiv mich mit EDH auseinanderzusetzen, ist der Set Robot irgendwie nicht mehr. Es ist immer noch, wie ich finde, eine sehr gute Karte mit genügend Effekten. Es ist ein der Ramp-Effekt ist gut. Wenn sie stirbt, eine Karte ziehen Effekt ist super, es ist ein Artefakt, da gibt es genügend Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt aber inzwischen auch so viele andere Möglichkeiten zu rampen, wenn man jetzt nicht unbedingt darauf aus ist, nur Länder rauszuholen. Das Solemn da so ein bisschen, ich glaube, ich würde immer noch einen 3-Mana-Mana-Rock mit cooler Upside eher nehmen als ein Solemn. Wobei natürlich der Traum ist, man spielt einen Cursed Mirror und hat einen Solemn eh schon draußen, damit man einen 3-Mana-Rock hat, der für Mana tappen kann und sich ein Land raussucht. Mega. Es ist ein bisschen schade, dass der Set Robot so ein bisschen außer Favor gefallen ist. Hätte er, glaube ich, noch mehr Synergien irgendwie kreaturentypmäßig, ich glaube, er ist ein Golem, dann wäre da, glaube ich, noch ein bisschen mehr los. Und zu guter Letzt, Burnished Heart, 3 Mana für einen Elch, 2/2-Kreatur, wenn ich mich nicht täusche. Und man kann 3 Mana bezahlen, um ihn zu opfern und 2 Standardländer rausholen. Hat übrigens das allersüßeste Artwork aus Battle for Baldur's Gate, was der Grund ist, warum ich dieses Ding bitte nie opfern möchte. Und Ich glaube, ich habe noch ein Burnished Heart in meinem Mogis Deck, weil das ist, wurde halt damals, habe ich vor langer Zeit gebaut. Und ich habe immer, wenn ich ein neues Deck aus den Karten baue, die ich hier habe, scrolle ich darüber, durch die, wenn ich in die Artefakte gucke und sehe das und denke mir, könntest du eigentlich verbauen? Und dann fällt mir ein, 6 Mana für 2 Länder ist echt sau viel, egal in welcher Farbe wir uns befinden. Da muss man schon in irgendeiner Form, meiner Meinung nach, dediziert drauf eingehen mit irgendwelchen Recursion-Strategien oder eben Artefakt-Synergien, wenn irgendwie ein Artefakt stirbt und so weiter und so fort. Das ist natürlich der Burner mit Sun Titan. Aber welche Karte ist das nicht? dementsprechend, ich weiß es nicht. Dann haben wir noch 3 Karten nur noch. Ihr habt es fast geschafft. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so lange dauert. John Dent bei Twitter @FaceTheFace12 hat den guten alten Reliquary Tower ins Spiel gebracht. Ein Land, was für ein farbloses tappen kann und sagt, ihr habt keine maximale Handkartenzahl. Und er hatte noch geschrieben, dass er sie zum Beispiel im U3-Münzwurf-Deck spielt, da dort eine der Win-Condition ist, das gesamte Deck zu ziehen. Und abgesehen davon findet er sie leider wenig relevant und würde eher ein Basic drüber spielen. Und da bin ich voll bei ihm. Reliquary Tower ergibt halt total Sinn in irgendwelchen Decks, die Kram machen wollen mit einer großen Handkartenzahl. Mein monoblaues Spirit-Deck hat Soramaru, First to Dream als Commander, der so viel Stärke und Widerstandskraft hat. Die kann gar nicht ab. Da wäre sowas natürlich super cool. Es ist auf gar keinen Fall ein Staple in irgendeiner Form und Weise. Ich würde den Reliquary Tower nicht in jedes Deck schmeißen. Es ist eben nun mal auch so, wenn ihr nicht mit den besten 7 Karten von den obersten 13 oder so gewinnen könnt oder euer Spiel vernünftig voranbringen könnt, dann bringen euch die restlichen, in meinem Beispiel jetzt 6 Karten, eben auch nicht weiter. Dementsprechend ist der Reliquary Tower, bin ich dabei, würde ich in den meisten Fällen eher ein Basic spielen. Und zu guter Letzt noch Peter/Arkodor @Arkodor_P_Z hatte, mit dem habe ich so eine kleine Diskussion gehabt bei Twitter und am Ende sind 2 Karten noch gefallen, die ich ganz spannend finde. Der Klassiker hierbei ist Solring. Solring ist ein Outlier in dem gesamten Format. Solring ist eine Karte, die in vielen Eternal-Formaten, wenn ich mich da richtig entsinne, gebannt ist. Einfach, weil es einen so schnell beschleunigt. Und in EDH haben wir uns irgendwie dazu entschieden, ey, die kommt in jedes Precon und ist toll. Können wir mitnehmen. Ich gehe inzwischen dazu über, viele Decks ohne Säuring zu spielen, was den lieben Kaben tatsächlich ein bisschen aufregt, wenn ich ihn eine neue Deckliste schicke und sage, ey, guck mal drauf, was meinst du dazu? Was auch dazu führt, dass ich, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Stück in der Box hinter mir rumfliegen habe. Und ich finde, dadurch sind meine Spiele und meine Decks nicht unbedingt schlechter geworden. Ja, ich habe dann manchmal nicht so einen krass explosiven Start. Macht das was? Nee, eigentlich nicht. Da ich eh auf einem Level spiele, wo es darum geht, eher so das Casual Battlecruiser Magic zu spielen. Ich möchte trotzdem ein immer gleiches Tempo haben. Ich spiele ungerne Tab-Länder oder Myriad Landscape, um darauf wiederum zu reiten. Aber ich muss mich jetzt nicht mit dem Solring halt in die nach vorne katapultieren. Wären die Decks besser, wenn sie drin wären? Höchstwahrscheinlich. Aber ich finde die Karte, vermisse nichts dadurch, dass ich sie weniger benutze. Und das ist für mich so ein Zeichen, wo man sagt, so ein bisschen, wie hieß denn die Dame? Marie Kondo, does it spark joy? No, out with it. Und ein Solring sparkt nicht wirklich joy. Was hingegen bei mir sparkt joy? Und das, ich weiß nicht, in was für ein Territorium ich mich jetzt hiermit bewege. Ist die letzte Karte, die Akudor genannt hat und die, als sie gespoilt wurde, sofort in irgendeiner Form und Weise natürlich große Wellen geschlagen hat und sofort Bannhammer gefordert wurde, was einfach schwachsinnig ist. Orcish Bowmasters. Ein farbloses, ein schwarzes, 1-1 Flash oder 2-2. Ich frage mal eben noch mal schnell spontan bei Scryfall nach. Dann habe ich auch gleich die richtige 1-1 mit Flash, die richtige Übersetzung. Und wenn die Bowmasters ins Spiel verkommen oder wenn eine Person, ein Gegner, die erst Karten zieht, außer die erste, die in dem Zug gezogen wird, also im Drawstep, fügt Orcish Bowmaster einem Schaden einen Schadenspunkt zu und ihr, ich weiß immer noch nicht, was es auf Deutsch heißt, Amass Orcs 1. Also ihr kriegt einen Orc-Armee-Token, packt einen 1-1-Counter drauf und dann, wenn ihr schon einen habt, kommt dann ein weiterer 1-1-Counter drauf, etc. pipi. Ist die Karte saustark? Ja. Hätte man an x Drehschrauben drehen können, damit sie nicht ganz so krass ist. Flash weg. Den Schaden in irgendeiner Form und Weise nicht auf irgendein beliebiges Ziel oder das wegnehmen und nur Amass Orcs 1 oder Amass Orcs 1 wegnehmen und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich viele Stellschrauben, um die Karte nicht ganz so krass zu machen, wie sie ist. Die ist nämlich ziemlich gut. Nun hat sie aber nun mal, ist sie so da, wie sie ist. Und was hier mal einfach interessant ist, ist, dass je stärker der Pot ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass extra Karten gezogen werden. Was wiederum bedeutet, dass die Bowmasters besser werden. In dem Level, auf dem ich mich befinde, sind die Bowmasters, glaube ich, gut, aber nicht annähernd so absurd, wie sie immer gemacht werden. Leute, also zumindest, es gibt einen Artikel von Chase, die haben bei, ich weiß gar nicht mehr, wofür der geschrieben wurde, einen Artikel darüber gemacht, dass Hullbreacher als Vergleich drin war. Und da muss ich sagen, haben die Leute den Arsch offen. Hullbreacher hat die Leute davon abgehalten, Karten zu ziehen. Und das ist dann immer der Unterschied zwischen, in meinen Augen, Stacks und Punisher-Effekten. Orcish Bowmasters ist ein Punisher-Effekt. Die sagen, ihr dürft etwas machen, dann gibt's aber ein Problem. Hullbreacher hat einfach gesagt, nö, dürft ihr nicht. Und nicht nur das, hier, ich werde auch noch dafür belohnt, dass ich euch das verbiete. Absurde. Ich weiß bis heute nicht, wie die Karte durchs Playtesting gekommen ist. Und die Bowmasters sind ein unfassbar starker Punisher-Effekt. Aber ich bin immer Fan davon, wenn Spiele schneller gehen. Und die Bowmasters sorgen dafür, dass Lebenspunkte, wenn es nun mal in einem Format ist oder in einem Power-Level, wo viele Karten gezogen werden, dass das Spiel deutlich schneller geht. Und das finde ich ganz schön. Sie ist saustark. Und ich bin froh, dass ich eine Vollversion für Lurus gezogen habe. Ich werde die auch kein anderes Deck oder so. Ich werde mir keine kaufen. Wo steht der Preis gerade? 33 Euro. Yay. aber also bun-worthy oder viel zu stark, nee. Bin ich absolut nicht bei. Ich finde, das ist eine Karte, die schön mit dem Power-Level mitskaliert. Und das finde ich immer ganz schön. Außer bei Dockside. Dockside ist einfach eine saugute Karte, egal wie man sich's anguckt. Ich habe jetzt sehr lange gelabert, länger als ich es vermutet hätte. Es sind knapp 40 Minuten geworden. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine lange Folge alleine gemacht habe, aber es war spaßig, sich da ein bisschen durchzuarbeiten, ein bisschen über Karten zu schnacken und natürlich dann den Ball zurück zu euch zu spielen. Was gibt es noch so für kontroverse Karten, wo ihr ganz viele unterschiedliche Meinungen im Diskurs hört? Was sind eure Meinungen zu den Karten, die ich genannt habe? Kommt, wie gesagt, zu den Discord-Server. Schreibt es mir bei Spotify oder sonst wo. Ich freue mich natürlich über jedwede Beteiligung. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.